Hast du mal etwas in deinem Auge gehabt? Sand, Splitter, Staub, Sonne? Ich trage Sonnenbrille immer mit, weil ich schätze die Fähigkeit zu sehen. Ich trage die Sonnenbrille, die sind immer dabei, meine ich. Nicht, dass ich cool aussehen möchte. Ich brauche viel mehr als Sonnenbrille, das Ziel zu erreichen. Meine Augen sind einfach empfindlich. Und ich möchte sehen, wenn wir nur ein bisschen Sonne haben, sogar mit Wolken, brauche ich diese Sonnenbrille. Ich möchte nicht, dass etwas mich verhindert vom Sehen. Und wenn du nicht sehen kannst, das ist so ärgerlich, nicht wahr? Das wissen wir alle, die kleine Sehe gegen den Schrank oder die Kommode mitten in der Nacht gestoßen haben. Wir möchten alle sehen einfach. Es ist zu unserem Vorteil. Und das ist nicht nur eine physische Wahrheit, sondern auch eine geistliche Wahrheit, was wir oft gesehen haben in Markus Evangelium. Viele können nicht sehen, nicht in einem physischen oder in einer physischen Weise, besonders heute. Es gibt viele, die sehen können. Wir haben auch viele Brille oder sogar Operationen, wenn nötig, damit wir in einer physischen Weise sehen können. Aber es gibt so viele heute auf der Welt, die geistlich nicht sehen können. Sie sehen Jesus nicht. Sie verstehen nicht, was die Bibel lehrt. Viele können nicht sehen. Die sind geistlich blind. Und das haben wir gelernt von Paulus in 2. Korinther 4, ab Vers 3, oder in Verse 3 und 4. Paulus hat geschrieben, wenn aber unsere Evangelium verhüllt ist, so ist es bei denen verhüllt, die verloren gehen. Bei den Ungläubigen, denen der Gott dieser Weltzeit die Sinne verblendet hat, sodass ihnen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus nicht aufleuchtet, welcher Gottes Ebenbild ist. Wenn es uns wichtig ist, in diesem Leben zu sehen, wie viel mehr Bedeutung hat es, Gott klar und deutlich zu sehen? Wie wir sehen oder diese Fähigkeit, die wir haben, in dieser Welt, in diesem Leben zu sehen, ist uns sehr wichtig. Aber eines Tages brauchen wir diese Augen nicht, nicht die, die ich jetzt habe. Aber für die Ewigkeit brauche ich die Fähigkeit, Gott klar und deutlich zu sehen. Und in unserem Text heute von Markus 8 werden wir sehen, wie wichtig es ist zu sehen. Und nicht nur, wie wichtig es ist, sondern welche Ergebnisse kommen von der Fähigkeit, Jesus klar und deutlich zu sehen. In Markus 8, Verse 22 bis 26 werden wir zwei Ergebnisse von einem klaren Blick auf Jesus sehen. Zwei Ergebnisse von einem klaren Blick auf Jesus, die wir heute sehen werden. Und Markus möchte, dass wir sehen. Lass uns diesen Text anschauen. Ich werde den Text vorlesen und dann werden wir sehen, wie Markus möchte, dass wir sehen. Markus 8, ab Vers 28, und er kommt nach Bethsaida und man bringt einen Blinden zu ihm und bittet ihn, dass er ihn anrühre. Und er nahm den Blinden bei der Hand und führte ihn vor das Dorf hinaus, spie ihm in die Augen, legte ihm die Hände auf und fragte ihn, ob er etwas sehe. Und er blickte auf und sprach, ich sehe die Leute, als sehe ich wandelnde Bäume. Hierauf legte er noch einmal die Hände auf seine Augen und ließ ihn aufblicken. Und er wurde wiederhergestellt und sah jedermann deutlich. Und er schickte ihn in sein Haus und sprach, du sollst nicht ins Dorf hineingehen, noch es jemand im Dorf sagen. In diesem Text sehen wir, dass Jesus natürlich und ganz offensichtlich einen Blinden geheilt hat. Aber das ist auch eine oberflächliche Sicht von dieser Stelle. Ja, dass Jesus geheilt hat, sehen wir. Und dass Jesus geheilt hat, ist uns nicht neu für die Markus Evangelium, die Predigten von Markus Evangelium gehört haben. Wir haben viele Beispiele von Markus Evangelium. Ich habe nur 11 für uns aufgeschrieben, vom Anfang des Evangeliums bis zum Kapitel 8, Vers 22. In Kapitel 1 haben wir gesehen, dass Jesus die Schwiegermutter von Simon geheilt hat. Wir haben auch in Markus 1 gesehen, dass Jesus anderen Kranken geheilt hat. Er hat einen Aussätzigen geheilt in 1, 41 bis 42. Er hat einen Gelähmten geheilt in Kapitel 2. Er hat einen Mann mit der verdorrten Hand geheilt in Kapitel 3. Er hat eine Frau mit dem Problem mit Blut, erinnert ihr euch? Wir haben vor kurzem diese Stelle gesehen, in Kapitel 5. Wir haben gesehen, dass Jesus die Tochter des Jairus, die tot war, auch geheilt hat, Kapitel 5, am Ende des Kapitels. Er hat wenige Kranken geheilt wegen Unglaubens, in Kapitel 6. Er hat den vielen Kranken geheilt, am Ende Kapitel 6, Vers 13 und auch in Vers 56 von Kapitel 6. Und er hat einen Taubstummen geheilt, in Kapitel 7, geheilt, 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 geheilt. Dass Jesus so ein Wunder tut oder getan hat, ist uns in der Ecksteingemeinde nicht neu. Aber das bedeutet nicht, dass dies Wunder nicht wunderbar ist. Wir sollen nicht durch Markus Evangelium zu Kapitel 8 kommen und sagen, oh, na ja, 11-mal habe ich schon gesehen, dass Jesus heilt. Das ist nicht die Einstellung, die wir haben sollten. Jesus hat das Augenlicht geheilt hier in dieser Stelle und wir dürfen nicht herunterspielen, von welcher Bedeutung so eine einfache Geschichte ist. Zuerst können wir einfach diese kleine Geschichte anschauen und müssen wir auch erkennen, dass sogar wenn es zum 11. Mal vorkommt im Markus-Evangelium, dass wir etwas Wunderbares gesehen haben. Wenn Jesus als ein Mann hier in dieser Geschichte vor Menschen steht, und entweder mit seinen Worten oder mit seinen Händen etwas schafft, die normalerweise Menschen nicht schaffen, dann sollen wir auch denken, er ist etwas Besonderes. Wenn wir dieses Wunder anschauen, dann sollen wir auch denken, oh, es gibt etwas anderes mit diesem Mann, den wir im Text sehen. Er ist einzigartig. Jesus Wunder oder die Wunder von Jesus zeigen uns, dass er nicht nur ein Mann ist, sondern dass er der Messias ist. Das haben wir auch schon gesagt hier in der Eckstein-Gemeinde. Krankheiten zu heilen und insbesondere das Augenlicht zu heilen, die Sachen waren Teil der messianischen Erwartungen. Für die Juden, die da waren damals, sie haben eine Erwartung gehabt, dass der Messias kommen wird und dass er solche Wunder tun wird. Auch wird, oder wird tun wird. Ein Mann ist gestorben, das können wir auch in Lukas 7 sehen. In Lukas 7 lesen wir von Johannes, der Täufer. Und als Johannes gefangen genommen war, er war im Gefängnis, wir sehen in Lukas 7, ab Vers 18, könnt ihr Lukas 7 aufschlagen? In Vers 18 werden wir diese kleine Geschichte sehen von Johannes. Und er war im Gefängnis, aber er hat gehört, dass etwas passiert ist, das Wunderbares ist. Und dann hat er eine bestimmte Frage gestellt. Und durch die Antwort dieser Frage sehen wir, wie wichtig es ist, dass wir verstehen, was diese Wunder oder die Wunder uns zeigen. In Lukas Kapitel 7, ab Vers 18, wir sehen hier, dass ein Mann im Kontext ein Mann gestorben ist. Er war der einzige Sohn seiner Mutter. Und ab Vers 13. Und als der Herr sie, das heißt die Mutter, sah, erbarmte er sich über sie und sprach zu ihr: Weine nicht. Und er trat hinzu und rührte den Sarg an. Die Träger aber standen still. Und er sprach: Junger Mann, ich sage dir, steh auf. Und der Tote setzte sich auf und fing an zu reden und er gab ihn seiner Mutter. Hier ist ein Wunder, das Jesus getan hat. Und in Vers 16, da wurden sie alle von Furcht ergriffen und priesen Gott und sprachen, ein großer Prophet ist unter uns aufgestanden und Gott hat sein Volk heimgesucht. Und hier, Lukas Kapitel 7, Vers 18, die Jünger des Johannes berichteten ihm von dem allem. Und Johannes rief zwei seiner Jünger zu sich, sandten sie zu Jesus und ließ ihn fragen, bist du derjenige, der kommen soll? Oder sollen wir auf einen anderen warten? Als nun die Männer zu ihm kamen, sprach sie, Johannes der Täufer hat uns zu dir gesandt und lass dich fragen, bist du es, der kommen soll? Oder sollen wir auf einen anderen warten? Zu derselben Stunde aber hielt er viele von Krankheiten und Plagen und bösen Geistern und schenkte vielen Blinden das Augenlicht. Seht ihr hier, wir haben das Thema Augenlicht wieder hier in Lukas 7. Und in Vers 22 lesen wir, Jesus antwortete und sprach zu ihnen, geht hin und berichtet dem Johannes, was ihr gesehen und gehört habt. Blinde werden sehend, Lahme gehen, Aussätzigen werden rein, Taube hören, Tote werden auferweckt, Armen wird das Evangelium verkündigen. Jesus hat ein paar Bibelstellen von Jesaja benutzt hier. Von Jesaja 29, Jesaja 35, vielleicht auch Jesaja 61. Jesus nutzt diese Bibelstellen vom Alten Testament zu zeigen, dass er der Messias ist. Jesus ist der Messias. Und diese Wunder, die wir von Jesus sehen, zeigen uns, dass er etwas anderes ist, dass er einzigartig ist. Und es gibt noch mehr in unserem Text hier in Markus 8 anzuschauen. Könnt ihr Markus 8 aufschlagen? Markus möchte, dass wir als Leser dieser Geschichte nicht nur sehen und verstehen, dass Jesus der Messias ist. Er möchte auch nicht nur, dass wir verstehen, wie wichtig es ist, einen klaren Blick oder zu sehen. Markus möchte, dass wir einen klaren Blick auf Jesus haben. Markus möchte, dass wir klar und deutlich sehen, wer Jesus ist. Er möchte, dass wir Jesus sehen und verstehen, wer er ist. Weil diese Wahrheit so wichtig ist. Wie Jesus gesagt hat in Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Wir brauchen einen klaren Blick auf Jesus. Und Markus möchte, dass wir mehr sehen als nur eine physische Heilung in unserer Stelle heute, in diesem Abschnitt von Markus 8, 22 bis 26. Um das zu beweisen, müssen wir zurück zu Markus 8, Vers 11 gehen. Die Stelle haben wir gerade eben gesehen, hier in der Eckstein-Gemeinde. Und hier werden wir anfangen, ein paar Bibelverse zu lesen. Wir haben eigentlich drei Teile von Markus 8, 11 bis Markus 8, 26. Und diese drei Teile zeigen uns, dass es Markus wichtig ist, dass wir einen klaren Blick auf Jesus haben, dass wir Jesus klar und deutlich sehen, dass wir verstehen, wer Jesus ist. Zuerst haben wir die Pharisäer ab Vers 11. Und die Pharisäer waren in diesem Kontext blind. Die haben nicht gesehen. Die könnten nicht sehen, wer Jesus ist. Vers 11, und die Pharisäer gingen hinaus und fingen an, mit ihm zu streiten, mit Jesus zu streiten, indem sie von ihm ein Zeichen vom Himmel forderten, um ihn zu versuchen. Die haben gesagt, hey, zeigt uns etwas. Wir möchten ein Zeichen sehen. Ein Zeichen? Ein Zeichen möchtet ihr sehen? Ich kann mir vorstellen, dass Jesus sagt, er hat schon viel getan. Habe ich nicht gerade eben eine Liste von 11 Wundern in Markus Evangelium vorgelesen? Wir haben schon 11 Wundern gesehen und die Pharisäer oder auch Schriftgelehrten waren teilweise dabei. Das sehen wir in Markus 2, in Vers 6. Es saßen dort etliche von den Schriftgelehrten, die dachten in ihren Herzen, was redet diese solche Lästerung? Erinnert ihr euch? Jesus hat gesagt in Markus 2, dir ist vergeben, als er den Gelähmten geheilt hat. Jesus hat diese Worte gesagt, dir ist vergeben. Und hier sehen wir, dass die Schriftgelehrten in ihrem Herzen gedacht haben, was für Lästerung. Wie kann er das sagen? Und dann in Vers 11 von Markus 2, Jesus hat gesagt, ich sage dir, steh auf und nimm deine Liegematte und geh heim. Der Gelähmte war geheilt. Und diese Schriftgelehrten waren dabei, die haben auch gesehen. Oder auch in Markus 3, ab Vers 1, er ging wiederum in die Synagoge. Und dort hat Jesus auch einen Wunder getan. Vers 5 von Kapitel 3, und indem er sie ringsumher mit Zorn ansah, betrübt wegen der Verstocktheit ihres Herzens, sprach er zu diesem Mensch, streche deine Hand aus. Und er streche sie aus und seine Hand wurde wieder gesund wie die andere. Die Pharisäer haben gesehen, dass Jesus einfach mit seinen Worten heilen kann. Sie haben seine Vollmacht gesehen. Die haben diese göttliche Autorität, die wir oft darüber gesprochen haben hier in der Eckstein-Gemeinde, die haben gesehen. Oder auch in Markus 3, Vers 22, die wussten, dass Jesus die Autorität hat, Dämonen auszutreiben damit sie, die Pharisäer und die Schriftgelehrten in Markus 3, 22, gesagt haben, er hat den Beelzebub und durch den Obersten der Dämonen treibt er die Dämonen aus. Es war ihnen, den Pharisäern, klar, es war ihnen bewusst, dass Jesus diese Autorität hat. Es war nicht nötig, in Markus 8 noch mehr Zeichen zu sehen. Aber wie wir gelesen haben in Markus 8, die haben versucht, in Vers 11, ihn zu versuchen. Aber es war nicht nötig, gar nicht nötig. Jesus hat schon genug gezeigt, dass er das Messias ist. Er hat so viel getan, die alle sollten sagen, ja, Jesus ist der Messias. Aber die waren blind. Und Markus zeigt uns, dass die blind waren. Die können nicht sehen, die könnten nicht sehen, wer Jesus war, obwohl Jesus da war, vor den Augen und alle diese Wunder getan hat. Der zweite Teil hier in unserem Kontext ist die Jünger. Und die Jünger in diesem Kontext haben nur teilweise gesehen. Das haben wir in der letzten Predigt gesehen. Erinnert ihr euch für die Ecksteine, die da waren? In Markus 8, Vers 14, sie hatten vergessen, Brote mitzunehmen und hatten nur ein Brot bei sich im Schiff. Da gebot er, das heißt Jesus, ihnen und sprach, seht euch vor, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und vor dem Sauerteig des Herodes. Und sie besprachen sich untereinander und sagten, weil wir kein Brot haben. Und als er Jesus merkte, sprach er zu ihnen, was macht ihr euch Gedanken darüber, dass ihr kein Brot habt? Und dann hat Jesus gesagt, hier im Kontext von Markus 8, 22 bis 26, versteht ihr noch nicht und begreift ihr noch nicht? Habt ihr noch eure verhärtetes Herz? Und in Vers 18, habt Augen und seht nicht, Ohren und hört nicht. Und denkt ihr nicht daran, als ich die fünf Brote brach für die 5000, wie viele Körbe voll Brocken ihr aufgehoben habt? Sie sprachen zu ihm, 12. Als ich aber die 7 für die 4000 brach, wie viele Körbe voll Brocken habt ihr aufgehoben? Sie sprachen 7. Und er sprach zu ihnen, warum seid ihr denn so unverständig? Die waren nicht wie die Pharisäer, total blind. Die haben etwas von Jesus gesehen. Die haben Jesus angeschaut, aber die haben nicht verstanden eigentlich, wer Jesus ist und was er macht. Und dann haben wir Teil 3 hier in unserer Stelle heute, wo Jesus den Blinden heilt. Ein physisches Wunder, das auch eine geistliche Wahrheit zeigt. Und durch diese drei Teilen gibt es einen roten Faden durch Markus 8, 11 bis 26. Markus möchte, dass wir Jesus klar sehen. Sei nicht blind, sei nicht unverständig, hab du kein hartes Herz. Schau Jesus an und wir müssen ihn kennenlernen. Und hier in unserem Text, der erste Satz ist voll mit Aktion, Vers 22. Und er kommt nach Bethsaida und man bringt einen Blinden zu ihm und bittet ihn, dass er ihn anrühre. Markus zeigt uns, wohin Jesus ging, nach Bethsaida, nördlich von Galiläa, in der Nähe vom Ort, wo Jesus die 5000 gespeist hat. Markus zeigt uns, wen Jesus hier traf. Ich meine nicht zuerst den Blinden. Wir lesen hier in der Schlachter-Übersetzung, und hier muss ich mit ein paar Übersetzungen spielen für eine Minute. In Markus 8, 22 in der Schlachter-Übersetzung lesen wir, und man bringt einen Blinden zu ihm und bittet ihn, dass er ihn anrühre. Nützt jemand hier im Saal heute die Elberfelder-Übersetzung? Ein paar Elberfelder. Habt ihr etwas anderes gelesen? Und alle schauen, oh, ich soll die Stelle lesen. Ja, wir haben etwas anderes. Wenn du eine Elberfelder-Übersetzung hast, dann lesen wir, und sie bringen ihm einen Blinden und bitten ihn. Eine kleine Sache. In der Schlachter-Übersetzung lesen wir, und man bringt einen Blinden zu ihm und bittet ihn, dass er ihn anrühre. In der Elberfelder-Übersetzung, sie bringen ihn einen Blinden und bitten ihn, dass er ihn anrühre. Der Unterschied ist nicht groß, aber die Elberfelder ist eine gute Übersetzung. Das Verb im griechischen Text ist in der dritten Person Pluralform sie. Und wir wissen nicht genau, wer diese Leute sind. Es könnte Familie sein, es könnte Freunde sein, was auch, oder wer auch immer. Wir wissen nicht genau. Aber die hatten diesen Blinden lieb. Habt ihr auch das gesehen? Hier an dieser Stelle, die bringen einen Blinden. Das heißt, dass sie den Blinden angeleitet oder sogar fast getragen haben zu Jesus. Die haben ihn so lieb gehabt, dass sie versucht haben, ihm zu helfen, indem sie, diese Leute, die wir nicht wirklich kennen, den Blinden zu Jesus bringen, sogar wenn es nötig vielleicht war, ihn zu tragen. Und Blindheit kam häufig vor in dieser Zeit, damals meine ich, durch Krankheiten, die wir heute mit modernen Medikamenten schnell und einfach heilen können und sogar Operationen, wenn nötig, die haben solche Sachen nicht gehabt. Und viele waren blind und haben darunter gelitten. Und sie bitten hier, diese Freunde, die den Blinden zu Jesus gebracht haben, die sind auf zu Jesus gekommen, die haben gesagt und gefragt, Jesus, hilf uns bitte. Hilf unserem Freund hier. Und das Wort bitten hier bedeutet nicht nur, dass sie einfach gesagt haben, vielleicht, wenn du Zeit hast oder wenn sie Zeit haben, eines Tages irgendwo, könntest du vielleicht eventuell dem Freund helfen. Das Wort, das wir im Urtext haben, ist dringen bitten oder sogar flehen. Die haben ihn zu Jesus gebracht und die haben gesagt, Jesus, hilf unserem Freund, bitte. Er kann nicht sehen, er ist blind. Und wir sind uns nicht sicher von diesem Text, ob diese Leute vielleicht dabei waren, als diese 5000 Essen von Jesus bekommen haben. Wir sind uns nicht sicher, was sie gehört haben von Jesus, aber die waren überzeugt, dass Jesus die Lösung ist zu diesem Problem. Und solche Menschen haben wir schon im Markus-Evangelium gesehen. Erinnert ihr euch in Markus 2? Ab Vers 3, und etliche kamen zu ihm und brachten einen Gelähmten, der von 4 Leuten getragen würde. Vers 4, und da sie wegen der Menge nicht zu ihm herankommen könnten, deckten sie dort, wo er war, das Dach ab. Und nachdem sie es aufgebrochen hatten, ließen sie die Liegematte herab, auf welcher der Gelähmte lag. Und damals, als wir diese Stelle angeschaut haben, haben wir auch gesagt, schau mal hier. Wir haben Leute in Markus Evangelium, die gesehen haben, dass Jesus der Retter ist. Mindestens in einem physischen Sinne hier oder in einer physischen, sie haben verstanden, dass Jesus diese Krankheiten heilen könnte. Und die waren so eifrig, Menschen zu Jesus zu bringen. Sie waren in Markus 2 so eifrig, zu helfen, Menschen zu Jesus zu bringen, dass sie bereit waren, das Dach abzumachen. Sie waren bereit, ein Loch zu bohren im Dach, damit sie den Gelähmten einfach zu Jesus bringen könnten. Und das führt uns zur ersten Ergebnis von einem klaren Blick auf Jesus. Und dieses erste Ergebnis ist, dass wir Menschen helfen, Jesus kennenzulernen. Wenn wir einen richtigen biblischen Blick auf Jesus haben, dann werden wir auch Menschen helfen, zu Jesus zu kommen und Jesus kennenzulernen. Diese Wahrheit ist nicht neu. Wir haben sogar diese Wahrheit in der letzten Predigt fast gehabt. Und auch in den Anwendungsfragen, die wir gehabt haben, haben wir ein gutes Gespräch darüber gehabt. Aber die Wahrheit ist die Wahrheit und wir brauchen diese Erinnerung. Wenn wir verstehen, wer Jesus ist, wenn wir Jesus richtig kennengelernt haben, dann werden wir auch verstehen, dass Menschen rumherum Jesus brauchen. Und wenn wir verstehen, wer Jesus ist und den richtigen Blick auf ihn haben, dann werden wir Menschen helfen, zu Jesus zu kommen und Jesus kennenzulernen. Was die Pharisäer nicht sehen könnten, ist aber, was die Familie oder Freunde dieses Mannes gesehen haben, dass Jesus fähig ist, zu retten und alle Menschen, die wir in dieser Welt begegnen. Alle Menschen, die wir kennenlernen können, sind blind von Geburt an. Römerbrief 3, 10 und 11. Wie geschrieben steht, es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Es ist keiner, der verständig ist, der nach Gott fragt. So viele Menschen rumherum. Und wenn ich die Bibel richtig verstehe von Römerbrief 3, es gibt keine Person in unserer Umgebung, die von Natur aus sitzt zu Hause und denkt, ich brauche Gott. ich soll Gott folgen. Ich möchte einfach Gott kennenlernen. Es gibt keine, die in sich selbst von Natur aus fähig sind zu sehen. Alle brauchen Jesus. Alle Menschen brauchen eine neue Geburt, laut Johannes 3. Jesus antwortete und sprach zu ihm, Nikodemus, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Es ist nötig, Menschen zu Jesus zu bringen, um errettet zu werden. Und wie wir auch gelesen haben von Johannes 14, es gibt keine andere Gelegenheit, errettet zu werden, außer Jesus. Diese Wahrheiten kennen wir in der Eckstein-Gemeinde. Es ist nichts Neues. Diese Predigt ist nämlich einfach. Ich habe nichts Neues gebracht. Aber hier sind ein paar praktische Ideen, die vielleicht uns hilfreich sind. Zuerst, wenn wir verstehen, wer Jesus ist, wenn wir einen richtigen Blick auf Jesus haben und verstehen, dass wir Menschen zu Jesus bringen sollten, hier ist eine praktische Frage an uns alle, an mich auch heute. Bist du überzeugt, dass Menschen Jesus brauchen? Die soll die Motivation, die wir im Herzen haben. Wir müssen glauben, dass Menschen Jesus brauchen. Und wenn du eine Person in Not siehst, was denkst du? Die Person braucht, vielleicht siehst du eine Person mit einer Krankheit und denkst du sofort, oh, diese Person braucht physische Heilung. Als ob die Heilung einer Krankheit eine Person rettet. Oder vielleicht, wenn wir sehen, dass eine Person Probleme im Leben hat, vielleicht mit dem Gericht oder mit den Gesetzen, denken wir, oh, diese Person braucht einen Anwalt. Weil der Anwalt kann alles retten für diese Person. Oder wenn wir eine Person anschauen und wir denken, das Leben dieser Person ist nicht besonders schön, denken wir sofort solche Gedanken, oh, diese Person braucht eine Veränderung im Leben. Es wäre einfach schön, wenn diese Person fähiger wird für das Leben. Es wäre schön, wenn diese Person bessere Entscheidungen trifft, als ob eine Veränderung im Leben gut genug ist, zu retten. Oder wenn wir eine Person sehen, die vielleicht nicht so viele materielle Sachen hat, denken wir, oh, diese Person braucht ein bisschen mehr Geld. Oder vielleicht braucht diese Person einfach mehr Möbel oder braucht diese Person etwas anderes. Als ob solche Sachen die Bedeutung des Lebens sind. Oder sehen wir eine Person, die ein bisschen aufgeregt ist und kommt nicht klar mit dem Leben, denken wir, oh, diese Person braucht einfach Ruhe. Als ob Ruhe gleich Himmel ist. Natürlich möchten wir Menschen helfen. Und wir möchten, dass Menschen haben, was sie brauchen für das Leben. Essen, Kleidung, ein Dach über den Kopf. Wir möchten auch, dass Menschen Ruhe haben, besonders Friede und Freude im Christus. Und wenn Menschen krank sind, wir möchten auch, dass sie geheilt sind. Sogar beim Hauskreis letzte Woche haben wir für ein paar oder eine Operation gebetet. Und auch die Woche davor haben wir auch für verschiedene Krankheiten mit Gott über diese Krankheiten gesprochen. Natürlich werden wir das machen, aber solche Lösungen sind nicht die Endlösung. Menschen brauchen Jesus. Bist du überzeugt in allem, was du siehst im Leben, dass Menschen Jesus brauchen? Mehr als alles anderes, Menschen brauchen Jesus. Menschen müssen kennenlernen. Männer, Frauen, Teenies, Kinder, sie müssen alles Jesus kennenlernen. Menschen müssen nicht nur Jesus kennenlernen, Menschen müssen an Jesus glauben. Die Person braucht eine persönliche, lebendige Beziehung mit Jesus. Und dann haben wir auch eine schöne Bibelstelle, die auch nicht neu ist, in Römerbrief 10. Könnt ihr Römerbrief 10 schnell aufschlagen? In Römerbrief 10 werden wir diese gleichen Prinzipien sehen. Dass Menschen das Evangelium brauchen und dass Menschen eine Beziehung mit Jesus brauchen. Ab Vers 9 in Römerbrief 10 werden wir lesen. Und Paulus zeigt uns klar und deutlich, dass wir Menschen helfen wollen, Jesus kennenzulernen. Römerbrief 10, Abvers 9, Paulus hat für uns geschrieben, denn wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Nicht durch den Anfalt, nicht durch die materiellen Sachen, nicht nur die Gesundheit, sondern durch Jesus. Und wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn mit dem Herzen glaubt man, um gerettet zu werden, und mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Denn die Schrift spricht, jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zu Schande werden. Das ist, was Menschen brauchen, an Jesus zu glauben. Vers 12, es ist ja kein Unterschied zwischen Juden und Griechen. Alle haben denselben Herrn, der reich ist für alle, die ihn anrufen. Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Das ist, was Menschen eigentlich brauchen im Leben. Nicht nur zu sehen, nicht nur materielle Sachen zu haben, nicht nur Ruhe zu haben, nicht nur Fortschritte im Leben zu machen, sondern Jesus. Sie brauchen Jesus als Retter. Aber Vers 14 von Römerbrief 10, wie sollen sie aber denn anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne einen Verkündiger? Wie sollen sie aber verkündigen, wenn sie nicht ausgesandt werden? Wie geschrieben steht, wie lieblich sind die Füße derer, die Frieden verkündigen, Gutes verkündigen. Aber nicht alle haben dem Evangelium gehorcht, denn Jesaja spricht, Herr, wer hat unsere Verkündigung geglaubt? Wir haben eine Verantwortung vor Gott, wenn wir Jesus gut kennenlernen, wenn wir den richtigen Blick auf Jesus haben, Jesus zu verkündigen, Menschen zu Jesus zu bringen und ihnen zu helfen, Jesus kennenzulernen. Hier ist eine andere Frage an uns heute Morgen. Bereiten wir uns auf diese Aufgabe vor? Es ist nicht neu in der Eckstein-Gemeinde zu sagen, dass wir das Evangelium verkündigen sollen. Und wir möchten so ein Herz haben hier in der Gemeinde. Wir möchten so eine Kultur haben, wo das Evangelium uns wichtig ist und dass wir das Evangelium verkündigen. Wenn wir das fünfmal schon gesehen haben, Markus Evangelium, ich habe vielleicht fünf, vielleicht mehr. Wenn wir das oft in Markus Evangelium gesehen haben, dann müssen wir uns fragen, haben wir uns auf diese Aufgabe vorbereitet? Oder gibt es noch mehr Arbeit? Können wir uns auf diese Aufgabe vorbereiten? Oder wie könnten wir uns auf diese Aufgabe vorbereiten? 1. Petrus hat für uns auch geschrieben, Kapitel 3, Verse 14 und 15. Einige von euch kennen diese Bibelstelle. Ihr müsst nicht aufschlagen, ich lese einfach vor. Petrus hat geschrieben, doch wenn ihr auch leiden solltet um der Gerechtigkeit willen, glückselig seid ihr. Ihr drohen, aber fürchtet nicht und lasst euch nicht beunruhigen, sondern, Vers 15 von 1. Petrus 3, heiligt vielmehr Gott den Herrn in eurem Herzen, seid aber allerzeit bereit zur Verantwortung gegenüber jedermann, der Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist, und zwar mit Sanftmut und Ehrerbietung. Gott möchte, dass wir bereit sind, über das Evangelium zu reden. Gott möchte, dass wir bereit sind, Menschen zu Jesus zu bringen, wenn wir den richtigen Blick auf Jesus haben, wenn wir verstehen, dass Jesus die oder der Retter ist oder die Lösung ist zu allen Problemen, die wir im Leben haben. Jesus ist die Lösung. Jesus ist der Retter. Wir haben eine Verantwortung, Menschen zu Jesus zu bringen. Aber sind wir bereit, diese Aufgabe zu erfüllen? Kannst du das Evangelium klar und deutlich erklären? Und ich meine nicht zuerst hier, dass ich rede nicht über den Freimut oder den Mut, den wir brauchen, vielleicht das Evangelium zu verkündigen. Aber bevor wir den Mund aufmachen, dann müssen wir auch uns fragen, können wir das Evangelium klar und deutlich erklären? Wir haben einige gute Predigten gehört vom Evangelium, durch Markus Evangelium. Es kommt häufig vor, haben wir das Evangelium beherrscht in dieser Weise, dass wir in 5 Minuten klar und deutlich das Evangelium weitergeben können. Und auch 2 Stunden, wenn wir 2 Stunden haben. Eine zweite Frage, wenn wir wissen, dass wir Menschen zu Jesus bringen können, wenn wir Menschen zu Jesus bringen sollen, dann kannst du auch eine Person überreden. Bist du bereit, eine Person zu überzeugen? Und ich meine das auch in einem guten Sinn, in einer guten Weise. Ich meine nicht, dass wir gebrauchte Autos kaufen müssen. Das ist nicht eine Art, die wir haben in der Gemeinde, aber Paulus hat geschrieben, 2. Korinther 5, Vers 11, in dem Bewusstsein, dass der Herr zur Fürchten ist, suchen wir daher, die Menschen zu überzeugen, Gott aber sind wir offenbar, ich hoffe aber auch in eurem Gewissen offenbar zu sein. Sind wir bereit, über die Wahrheit so zu reden, dass Menschen sagen, oh, schau mal hier, diese Person glaubt an das Evangelium, das diese Person verkündigt. Sind wir auch bereit, einfach über das Evangelium so zu reden, dass wir Antworten zu Fragen haben? Ich meine nicht, dass wir alle Antworten haben müssen, aber wenn wir verstehen, dass wir Menschen zu Jesus bringen müssen, wenn wir einen richtigen Blick auf Jesus haben, dann sollen wir auch uns auf diese Aufgabe vorbereiten. Und es kann sein, dass wir vielleicht ein bisschen mehr uns mit der Bibel beschäftigen, damit wir bereit sind zu antworten oder in dieser biblischen Weise Menschen zu überzeugen, zu Jesus zu kommen. Wir möchten einfach Menschen helfen, Jesus kennenzulernen. Aber es gibt mehr in unserem Text. Der Text geht ziemlich schnell vorbei, ab Vers 23 in Markus 8. Zurück zu unserem Text in Markus 8. Und was wir sehen hier, nachdem diese Leute diese Frage gestellt haben, Jesus, könntest du unserem Freund helfen? Wir sehen, was Jesus getan hat. Vers 23 von Markus 8. Und er nahm den Blinden bei der Hand und führte ihn vor das Dorf hinaus, spie ihm in die Augen, legte ihm die Hände auf und fragte ihn, ob er etwas sehe. Und er blickte auf und sprach, ich sehe die Leute, als sehe ich wandelnde Bäume. Schau mal, was Jesus hier getan hat. Er nahm den Blinden, er führte ihn vor das Dorf hinaus, er spie ihm in die Augen, Jesus legte ihm die Hände auf. Jesus ist in diesem Moment sehr barmherzig. Er ist sehr barmherzig mit dieser Person. Erinnert ihr euch, solche Menschen, die Krankheiten gehabt haben in dieser Zeit, waren untastbar. Ich meine, dass Menschen nicht die berühren sollten oder dürfen. Er war unrein und es war undenkbar, dass Jesus solche Kontakt mit einer Person, mit so einer Person haben würde. Aber Jesus nahm ihn, Jesus führte ihn, Jesus war so eng zu ihm, dass er, und ich verstehe auch, es ist ein bisschen komisch, dass Jesus spie ihm in die Augen und Jesus legte ihm die Hände auf und Jesus hat ihm gezeigt, dass er bereit war, ihm zu helfen. Als Erweiterung des Prinzips können wir vielleicht als Randnotiz uns auch fragen, sind wir barmherzig auch in dieser Weise? Bist du barmherzig? Bist du Jesus ähnlich in dieser Weise? Bist du bekannt als eine barmherzige Person? Wenn du eine Person in der Not siehst oder mit so in einer Situation, kommst du als eine barmherzige Person vor. Es gibt viele, die um uns herum leiden in dieser Welt. Es gibt so viele, die leiden. Und wenn eine Person sich fragt, zu wem er gehen kann, bist du eine Antwort. Und nicht, dass ich meine, dass du wichtiger als Jesus bist, aber wenn wir Jesus ähnlich sind in dieser Weise, wenn wir auch barmherzig sind, dann vielleicht werden wir Gelegenheiten haben, Menschen zu nehmen auch und nicht in die Augen zu spucken, sondern dass wir Menschen zu Jesus bringen werden. Werdest du die Unberührbare anrühren, ist die Frage. Und wenn ja, bringst du diese Person zu Jesus. Aber zurück zum Text, schau mal weiter, was Jesus getan hat. Jesus fragte ihn, ob er etwas sehe. Und wir sehen ganz klar und deutlich in Vers 24, zu diesem Punkt hat er auch das Augenlicht zurückbekommen. Er war geheilt teilweise, aber er hat nicht gut gesehen. Ich trage keine Brille oder Kontaktlinsen. Was wir sehen hier in diesem Text, ist, dass der Blinde hier nicht fähig war zu sehen, gar nicht. Und wie ich gesagt habe, ich trage keine Brille.
Ich trage keine Kontaktlinsen. Ich kann euch sehen, ziemlich gut von hier. Aber ich verstehe auch für die, die Brille tragen oder Kontaktlinsen brauchen, dass wenn die weg sind, dass es ziemlich schwer zu sehen ist. Die sind nicht blind, aber kann vielleicht nicht lesen. Und diese Weise, ich kann mir vorstellen, dass dieser Mann gesagt hat oder gedacht hat, naja, super, ich kann sehen, aber nicht so klar und deutlich, wie ich wünsche. Und wir können auch davon ausgehen, dass er nicht blind geboren war. Weil er hat schon gesagt hier im Text, dass er Menschen sehen kann oder dass er Leute sehen kann, aber als Bäume. Und wenn er sowas sagen kann, dann ich gehe davon aus, dass er weiß Bescheid schon, wie Bäume aussehen. Aber er war vielleicht glücklich, dass er wiedersehen kann, aber nicht ganz. Hier ist eine Frage, die sehr interessant ist. Wie oft haben wir in Markus Evangelium gesehen, dass Jesus ein Wunder getan hat, aber nur teilweise? Wie oft in der Schrift sehen wir, dass Jesus eine Person geheilt hat oder vielleicht eine Person, die tot war und nur teilweise das Aufgabe oder das Ziel erreicht hat, wo eine Person zurück vom Tod kommt, aber nur 50% zurück? Das sehen wir nie in der Schrift. Das passiert nie. Und wir haben so oft gesehen in Markus Evangelium, dass Jesus die Vollmacht hat, einfach zu sagen und dann wird etwas passieren. Er muss auch nicht dabei sein. Sogar eine Tochter von einem Mann kann weit entfernt sein und Jesus kann nur die Worte sagen, sogar nur die Worte denken und das wird passieren. Es ist Jesus nicht nötig, dass er in zwei Phasen hier heilt. Aber es ist unhilfreich und kommt nur einmal vor in der Schrift. Dieses Wunder finden wir nur in Markus Evangelium und es passt perfekt zum Kontext. Der Blinde hier war nicht mehr blind. Er könnte sehen, aber nicht ganz und nicht klar. Aber dann sehen wir die zweite Etappe oder diese zweite Phase der Heilung. In Vers 25, hierauf legte er, das heißt Jesus, noch einmal die Hände auf seine Augen und ließ ihn aufblicken und er wurde wiederhergestellt und sah jedermann deutlich. Und hier, das Wunder ist perfekt geschehen. Warum aber zwei Phasen? Wir können diese Frage stellen. Warum hat Jesus ihn einmal geheiligt, aber dann zum zweiten Mal wirklich geheilt? Wir sollen merken, dass die zwei Phasen oder Etappen Jesus nicht nötig sind. Jesus hat Vollmacht. Es war ihm nicht nötig, den Blinden in zwei Phasen zu heilen. Die Jünger haben aber in diesem Moment Jesus nicht klar gesehen, wie wir im Kontext gelesen haben. Die haben Jesus nicht wirklich verstanden. Die haben so viel von Jesus gesehen. Sie haben so viel von Jesus gehört. Und im Kontext hier in Markus 8, Markus zeigt uns, dass sie nicht verstanden haben. Aber was wir sehen werden in den nächsten Wochenende, ist Markus 8, Vers 27. Wir sind in Markus 8, könnt ihr kurz Vers 27 anschauen? Jesus ging samt seinen Jüngern hinaus in die Dörfer bei Caesarea Philippi und auf dem Weg fragten er seine Jüngern und sprach zu ihnen, für wen haltet mich die Leute? Diese Kernfrage hier, verstehen Menschen, wer ich bin? Für wen halten mich die Leute? Und dann später in Vers 29, er sprach zu ihnen, ihr aber, für wen haltet ihr mich? Und da antwortete Petrus und sprach zu ihm, mindestens im deutschen Text, wunderschöne Worte, du bist der Christus. Er hat verstanden. Er ist zu diesem Punkt gekommen. Die Jünger sind, Petrus hier besonders, aber die Jünger sind zu dem Punkt gekommen, wo sie richtig verstanden haben, wer Jesus ist. Dass er der Messias ist, dass er der Retter ist. Und das Wunder, das wir hier sehen heute, zeigt den Jüngern, dass sie Jesus klar sehen müssen. Sie müssen Jesus klar sehen. Sie müssen den richtigen Blick auf Jesus haben. Das Wunder zeigt uns, dass wir auch Jesus klar sehen müssen. Ganz klar und deutlich müssen wir Jesus sehen und verstehen. Und das führt uns zum zweiten Ergebnis von einem klaren Blick auf Jesus. Und dieses zweite Ergebnis ist, dass wir ständig in unserer Erkenntnis wachsen. Wir wachsen ständig in unserer Erkenntnis Jesu. Wachstum kommt schrittweise, in Etappen, in Phasen, Stück für Stück, Stein für Stein. Gott lässt uns wachsen und es ist sehr schön. Ich meine nicht, dass die Rettung schrittweise kommt. Wenn wir an das Evangelium glauben, dann sind wir sofort errettet. Wir müssen nicht zweifeln, oh, vielleicht eines Tages werde ich errettet sein. Es funktioniert nicht in dieser Weise. Durch das Evangelium, durch die Gnade Gottes, sind wir einfach errettet. Aber in der Heiligung wachsen wir Stück für Stück. Und Gott lässt uns wachsen. 1. Korinther 3, 6, Paulus hat geschrieben, ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott aber hat das Gedeihen gegeben. So ist also weder der etwas, welcher pflanzt, noch der, welcher begießt, sondern Gott, der das Gedeihen gibt. Und wir müssen auch natürlich daran arbeiten, zu wachsen, Schritt für Schritt, Stein für Stein. Das ist sogar ein Befehl, den wir in der Schrift finden. Petrus hat geschrieben in 2. Petrus 3, 18, ganz einfach hat Petrus für uns geschrieben, wachst dagegen in der Gnade und in der Erkenntnis unseres Herrn und Retters Jesus Christus. Ist eine Aufgabe, die wir haben, zuerst Menschen zu Jesus zu bringen. Und wir möchten auch, dass wir in der Erkenntnis wachsen, dass wir Jesus sehen und dass wir Jesus immer mehr und mehr kennenlernen. Es gibt andere Bibelstellen, die uns zeigen, dass wir dass wir einfach durch das Leben in Christus wachsen. Wir haben nicht die Zeit, viele zu lesen. Wir können die beim Hauskreis zusammenlesen. Wachstum kommt durch Zeit, Fleiß, Eifer und Gnade. Wir sollen nicht erwarten, dass wir sofort alles verstehen, was auch schön wäre. Im März 1996 bin ich zum Glauben gekommen. Das war schon lange her. Und ich denke, oh, es wäre so schön, wenn ich damals einfach alles perfekt verstanden habe. Aber es funktioniert nicht in dieser Weise. Diese Bibel, die ich hier habe, hat 1322 Seiten. Offenbarung 22 endet an Seite 1322. Ich habe viel gelernt, aber noch nicht alles. Stück für Stück, Stein für Stein, werden wir im Jesus glauben. Und natürlich, wenn es um das Evangelium geht, haben wir genug gelernt, um Jesus kennenzulernen, um an ihn zu glauben, um eine Beziehung mit ihm zu haben. Aber mit der Gnade Gottes werden wir Jesus besser sehen durch Zeit. Wenn du Zorn in deinem Herzen hast, dann müssen wir einfach Jesus anschauen. Und Jakobus 1, 19 sagt uns, darum, meine geliebten Brüder, sei jeder Mensch schnell zum Hören, langsam zu reden, langsam zu zorn, denn der Zorn des Mannes verbringt nicht Gottes Gerechtigkeit. Wenn wir einfach Sünde in unserem Herzen spüren, dann müssen wir einfach zurück zu Jesus kommen. Oder wenn wir traurig sind, wenn du traurig bist, Matthäus 5, 3 und 4, glückselig sind die geistlichen Armen, denn ihre ist das Reich der Himmel. Glückselig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Die sind einfach die Worte Jesus. Oder auch, wenn wir müde sind, dann gehen wir einfach zurück zu Jesus. Kommt her zu mir alle. Und ihr kennt diese Bibelstelle sehr gut. Jesus hat selbst gesagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. So will ich euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Es wäre so schön, wenn das christliche Leben so einfach wäre, dass wir einfach sagen, vom Anfang an, vom ersten Tag, jedes Mal, wenn ich etwas Schlechtes in meinem Herzen spüre, dass ich sofort zu Jesus gehe und dass ich sofort die Lösung finde. Aber das passiert oft nicht schnell bei uns und wir müssen üben, ständig diesen Blick auf Jesus zu haben, ständig zurück zu Jesus zu kommen und ständig von ihm zu hören und ihm zu folgen. Und dann haben wir noch einen Vers hier, 26 von Markus 8. Es gibt noch einen Vers in unserem Text für heute, Vers 26 in der Schlachterübersetzung, und er schickte ihn in sein Haus und sprach, du sollst nicht ins Dorf hineingehen, noch es jemand im Dorf sagen. oder wenn du vielleicht die Elberfelder Übersetzung nutzt, dann wirst du sehen, dass die letzten Worte nicht da sind. Jesus hat gesagt, auch nicht ins Dorf sollst du gehen, in der Elberfelder Übersetzung, aber wir sehen nicht die Worte, noch ist jemand im Dorf sagen. Der Grund dafür, wenn ihr die Frage stellt, warum, ist, dass wir verschiedene Manuskripte oder Kopien vom Neuen Testament haben und die, die sehr alt sind, haben diese Worte nicht. Irgendwann durch den Prozess, eine Person hat diese anderen Worte auch aufgeschrieben, die sind uns kein Problem, wir haben keine andere Wahrheit durch diese Worte. Was wir eigentlich sehen, wenn wir den Text verstehen, ist, dass Jesus ihn nach seinem Haus schickte und sprach, auch nicht ins Dorf sollst du gehen. Nicht, dass diese Person nichts, gar nichts über Jesus sagen darf, aber dass diese Person einfach nach Hause geht und nicht nach Bethsaida. Das ist auch vielleicht ein Thema für eine andere Predigt, aber Jesus hat schon viel getan in Bethsaida und haben sie dort geglaubt oder nicht geglaubt? Was wir oft gesehen haben, ist, dass sie nicht geglaubt haben. Und ein Punkt ist gekommen in dieser Geschichte, wo Jesus gesagt hat, ich bin fertig mit meinem Dienst hier in Bethsaida. Ich werde nicht oder kein mehr Wunder tun hier. Ich werde einfach auf Jerusalem fokussieren und ich gehe einfach zum Kreuz in der Geschichte. Aber das werden wir in den nächsten Stellen sehen von Markus 8. In diesem Text heute haben wir zwei Ergebnisse von einem klaren Blick auf Jesus gesehen. Zuerst, wir werden Menschen helfen, Jesus kennenzulernen. Und zweitens, wir selbst werden immerhin oder weiterhin Jesus besser kennenlernen. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, du bist so gnädig, dass du uns deinen Sohn gegeben hast und dass Jesus für uns gestorben ist. Herr, wir wissen vom Evangelium, dass wir das nicht verdient haben. Herr, wir wissen vom Evangelium, dass wir nichts in uns selbst haben, das gut ist oder das schön ist. Herr, aber sogar als wir Sünder waren, Jesus ist für uns gestorben und dadurch sehen wir deine Liebe für uns. Und Herr, wir möchten auch in Liebe darauf reagieren. Herr, wir möchten auch eine Liebe für dich im Herzen haben, wo wir einfach versuchen, über dich zu reden, ob wir zu Hause sind mit den Kindern oder mit der Familie, ob wir bei der Arbeit sind, ob wir in der Nachbarschaft oder ob wir in der Gemeinde sind. Herr, wir möchten ständig Menschen helfen, zu dir zu kommen. Und Herr, wir brauchen Hilfe von dir jeden Tag, einfach eine gute Beziehung mit dir zu pflegen. Herr, sei uns gnädig, damit wir ständig Jesus anschauen und sehen können und auch verstehen können. Und Herr, wir beten, dass du uns gnädig bist, damit wir weiterhin mehr und mehr Jesus verstehen. Und Herr, wir möchten in alle Umständen des Lebens Jesus ähnlich sein und wir möchten darauf reagieren in einer Weise, die dich verherrlicht. Amen.